Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen, bei euch sein darf. Und das Motto eurer Gemeinde, du bist zu Hause, das habe ich schon ein Stück weit erleben dürfen heute Morgen. Mit vielen freundlichen Menschen, die mir spontan offen begegnet sind, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, wie Sie schon gehört haben, bin ich ja viele, viele Jahre im Bankgewerbe tätig gewesen. Und dem Bankgewerbe sagt man in ganz besonderer Weise nach, dass es ein Stressjob ist. Banker sind heute nicht mehr gut angesehen. Als ich angefangen habe, ein Banker hatte nicht den Status eines Pfarrers oder Lehrers im Dorf, aber es war schon auch ein anständiger Beruf. Heute ist das leider nicht so, man muss sich fast entschuldigen. Aber ich kann Ihnen was verraten, seit 11 Monaten ist es rum. Ich bin seit 11 Monaten im Vorruhestand und mache dabei eine ganz spannende Entdeckung. Auch Vorruhestand kann stressig sein. Ich hätte das in der Form nicht gedacht. Und ich denke darüber viel nach und ich glaube, es hat natürlich auch sehr viel mit der einzelnen Persönlichkeit zu tun. Aber lassen wir uns mit hineinnehmen in das Thema Stress lass nach, wie Druck unsere guten Vorsätze zerstört. 2, 3 Vorbemerkungen dazu. Das Wort Stress kommt aus dem Lateinischen und heißt im Lateinischen stringere und bedeutet so viel wie anspannen, drücken, zusammenpressen. Das Wort hat erst in den 60er Jahren Eingang gefunden in persönliche Beziehungen, in lebende Systeme. Vorher war das nur ein Begriff, der angewandt wurde innerhalb der Physik. Druck erzeugen, anspannen und man hat andere Ergebnisse bekommen. Und von daher ist der Begriff Stress auch gar nicht unbedingt jetzt negativ belegt gewesen. Erst mit der Übertragung auf lebende Systeme, auf uns Menschen, wurde aus dem Stress eigentlich ein Synonym für schwere Belastung, für Richtung Burnout, Richtung Überlastung, dann kam das eben dazu. Unser Wort Stringenz kommt eigentlich auch daher und Stringenz ist eigentlich ein sehr positiver Begriff, heißt eigentlich Klarheit, Konsequenz in der Abfolge von Dingen. Aber wie in der Physik ist es auch bei uns Menschen so, Druck, entstehender Druck verändert die Richtung. Wir kommen dahin, wo wir eigentlich nicht wollen. In der Beziehung zu uns selbst und in der Beziehung zu unserem Nächsten. Aber auch in der Beziehung zu Gott. Unser Blickwinkel verändert sich. Wir sehen nicht mehr klar. Wir sprechen dann von Realitätsverlust. Wir fangen an, uns um uns selbst zu drehen und dabei wird uns sehr schnell schwindlig. Anspannung ist gut und trainiert, wenn es wieder zur Entspannung kommt. Andernfalls kann es dramatische Folgen haben. Darüber lassen Sie uns jetzt gemeinsam nachdenken in den nächsten 15, 20 Minuten. Und ich möchte das Thema ein bisschen umdrehen. Ich möchte beginnen mit dem Druck, der unsere guten Vorsätze zerstört, um dann im zweiten Teil darüber nachzudenken, wie kann der Stress nachlassen. Und ich möchte jetzt schon sagen, ich bin kein Psychologe. Ich werde Ihnen keine psychologischen Antworten geben können, obwohl ich mich auch mit dem Thema schon viel befasst habe. Ich möchte versuchen, soweit es möglich ist, ihnen eine geistliche Antwort zu geben. Zuerst müssen wir eine nüchterne Bestandsaufnahme machen. Und ich glaube, die ganze Vorbereitung, das ganze Rahmenprogramm hat uns da schon so richtig mit reingenommen. Ja, geben wir es zu, wir sind riesigen Herausforderungen ausgesetzt. Es gibt ein großes Stichwort, das es beschreibt, das es zusammenfasst in einem Wort. Das Stichwort heißt Komplexität. Nichts ist mehr einfach. Ich gebe Ihnen drei Beispiele, die alle heute Morgen schon angeklungen sind. Im Beruf, erstes Stichwort Verantwortung. Wir bauen neu bei uns in der evangelischen Gemeinschaft in Lachen-Speyerdorf. Und ich war gestern dabei mit drei, vier anderen, 300 Kubikmeter Muttererde in die Baugrube zu fahren, weil wir dort dann eben was pflanzen wollen. Und ich hatte die Möglichkeit, mit der Schaufel und mit dem Gartenrechen zu arbeiten. Ich bin aber auch mit dem Radlader gefahren. Und das beschreibt so ein bisschen die Diskrepanz von früherer Berufswelt zu heutiger. Mit der Schaufel, da können Sie nicht viel kaputt machen. Da machen Sie vielleicht mal eine falsche Handbewegung und dann liegt halt eine Schaufel Erde am falschen Platz. Mit dem Radlader kommt schon wesentlich mehr Erde auf einen Platz. Und das Problem war, die Zufahrt zu diesem Hohlraum, den wir auffüllen wollten, die ging durch zwei ganz enge Gebäude durch. Und wenn ich da mit dem Radlader irgendwo hängen geblieben wäre, das wäre schon dramatisch gewesen. Aber es gibt natürlich noch viele, viele andere Beispiele. In meinem Berufsfeld, als ich gelernt habe, ja, da habe ich eine Auszahlung geschrieben und habe die abends gebucht. Da kann noch nicht so arg viel kaputt gehen. Wenn ich mit unserem EDV-Verantwortlichen spreche und der einen falschen Mausklick macht und dann steht die ganze Bank still, da wird es schon dramatischer. Und das ist eben das Kennzeichen unserer Zeit im Beruf. Die Verantwortung, die auf den Einzelnen kommt, ist viel unübersichtlicher, hat viel komplexere Auswirkungen. Er muss einfach an viel mehr denken. Das nächste Problem ist die Veränderungsgeschwindigkeit. Was gestern galt, gilt heute nicht mehr und morgen erst recht nicht mehr. Nichts bleibt, wie es ist, alles geht immer schneller. Das klassische Hamsterrad. Kaum ist eine EDV-Anwendung eingeführt, wird sie von der nächsten abgelöst. Ich habe es manchmal bei uns in der Bank gesagt, lass uns doch mal mit dem Hammer lernen zu arbeiten. Bringt doch nicht gleich am nächsten Tag den nächsten Hammer. Ich muss doch erstmal lernen, mit dem Werkzeug umzugehen, das ihr mir jetzt an die Hand gebt, und dann kommt schon das Nächste. Es gibt betriebliche Umstrukturierungen, ständig. Hier in der Nähe gibt es ein großes Unternehmen, von dem ich auch immer wieder höre, dass die Veränderungsgeschwindigkeit riesig ist. Und die Umstrukturierungen sind oft auch nur Ausdruck der Selbstdarstellung von Verantwortlichen, die ja ihrerseits wieder unter Druck stehen und Ergebnisse abliefern müssen, weil sie sich beweisen müssen. Der nächste Faktor ist der Wettbewerb. Bisher haben wir nur über interne Faktoren bei Berufsleben gesprochen. Extern, da ist ja der Markt. Wissen Sie, was der Markt ist? Der Markt ist ein Mensch oder keiner weiß genau, was der Markt ist. Aber das weiß man, der Markt ist allmächtig. Der Markt entscheidet alles. Man könnte sagen, der Markt ist die Nahtstelle aller Anbieter und aller Nachfrage. Aber so einfach ist es nicht, weil heute alles total transparent ist. Und ein einzelner Anbieter muss damit rechnen, dass er so gläsern ist, dass er sich in einer Nische kaum noch behaupten kann. Deshalb dreht sich auch bei ihm alles immer schneller. Und der Markt entscheidet über Erfolg und Misserfolg und damit über Menschen. Das Verrückte ist, das weiß jeder. Aber keiner kann oder will es ändern. Jedenfalls werden wir gelebt. Und ich habe heute Morgen, als wir uns kennenlernten, schon gesagt, unsere Götzen heißen heute halt nur anders. Im Alten Testament war der große Götze, den Gott beim Volk Israel immer wieder zum Gespräch machte, der Baal, der Fruchtbarkeitsgott. Unsere Götter, denen wir unsere Kinder opfern, die heißen heute Wohlstand und Erfolg. Der Name hat sich geändert. Das Ergebnis ist das gleiche. Wir haben den Verlust der Menschlichkeit im Beruf. Auch in der Familie, die natürlich durch das Berufsleben sehr stark beeinflusst ist, da gibt es ganz, ganz große Konflikte. Ja, wir sind großen Herausforderungen ausgeliefert. Wir wollen alles unter einen Hut kriegen, die Karriere, die familiäre Atmosphäre, Kinder, Zeit füreinander haben. Die Familie muss auch gemanagt werden, die Kinder müssen gemanagt werden. Musik, Sport, Schule, ja, es soll ja auch etwas werden aus ihnen. Sie sollen gerüstet werden für, na für wen? Für den Markt. Und deshalb sind auch die Schulfächer, die den Menschen bilden und formen, Musik, Sport, Religion, weit in den Hintergrund gerückt und die fallen auch als erstes aus. In der Familie soll immer gute Laune sein und es wird alles zum Stress. Auch die Freizeit als dritter Aspekt, der uns eigentlich wieder Ruhe bringen sollte, Erholung. Auch in der Freizeit geht es uns wie dem Menschen vorhin in dem Einspieler, der dann selbst im Bett von seinem Handy geplagt wird. Wir sind reizüberflutet. Die Medien, ob Fernsehen, soziale Medien, Stichwort jederzeitige Erreichbarkeit, SMS, WhatsApp, ich habe seit neuestem auch WhatsApp, E-Mail, Facebook, Twitter, Sie können nennen, was Sie wollen, alles ist dafür geeignet, uns auf Trab zu halten, die Geschwindigkeit hochzuhalten. Und natürlich müssen auch unsere Hobbys spektakulär sein. Da muss was gehen. Da muss richtig Feuer unterm Dach sein. Und am Abend kommen wir nur sehr, sehr schwer zur Ruhe. Das sind die Herausforderungen gewesen und sie sind groß und wir können uns ihnen nicht entziehen. Aber das ist jetzt der einzige psychologische Fachterminus, den ich heute Morgen mitgebracht habe. Es gibt keine Herausforderung, mit der ich nichts zu tun habe. Die Psychologen sagen, es ist ein Eigenanteil dabei, wenn ich in Stress gerate. Und wir können einfach nicht so tun, trotz aller äußeren Einflüsse, als wären wir nur Opfer. Wir sind alle Teil des Systems und machen, solange es uns gut geht, kräftig mit. Das gilt auch für ganz andere Bereiche. Wir prangern vieles an in der Umwelt, gerade das Finanzwesen. Alle machen mit, wenn Geiz geil ist, wenn alles immer noch billiger werden soll, wenn der Bauer zum Schluss so ausgequetscht wird. Helmuts Schwager ist ein großer Milchbauer und er hat mir diese Woche erzählt, wie dramatisch der Milchpreis eingebrochen ist, dass er jeden Monat Geld bringen muss, aber die Kühe geben halt mal Milch. Und das ist so dramatisch, weil wir überall auf den letzten Cent schauen, weil der Markt macht ja alles transparent und erzeugen damit immer neuen Druck, ohne dass wir es wissen. Wir sind alle Teil des Systems. Und Kennzeichen des Eigenanteils ist auf der ganz persönlichen Ebene von uns allen. Und die beiden Dinge, die ich jetzt nennen möchte, das sind die beiden Dinge, die ich selbst am besten von meinem Leben kenne, von dem, wie ich ticke, ist erstens mal ein übergroßes Verantwortungsbewusstsein. nach dem Motto, alles hängt von mir ab. Erzähl Ihnen kurz einen Witz. Da stürzt einer aus dem Bahnhof raus, rennt auf die Taxis zu, klopft am Fenster. Der Taxifahrer macht die Scheibe runter und sagt, was ist, wohin? Und der Mann sagt, egal wohin, ich werde überall gebraucht. Das Motto, ich bin der Retter der Welt, ohne mich geht was verloren. Das ist so allgegenwärtig. Und dahinter steht ein Stück Hochmut, keiner kann es besser als ich. Und das ist ein Überbleibsel aus dem Sündenfall. Aber Gott spielen tut uns nicht gut. Allgegenwärtig sein, immer erreichbar sein, das ist so ein Stück allgegenwärtig sein, das tut uns nicht gut. Wir Menschen wollten Gott sein und müssen jetzt die Verantwortung tragen. Das Nächste, die Folge davon, von dieser übergroßen Verantwortung, ist der Kontrollzwang. Wenn ich für alles verantwortlich bin, dann brauche ich auch die Kontrolle. Nichts darf aus meinen Händen gleiten. Ich kann nichts loslassen. Und was ich nicht loslasse, das bleibt bei mir. Das geht auch mit mir ins Bett. So wie früher der Teddy, geht jetzt die Verantwortung mit mir ins Bett. Und einer der wichtigsten Punkte, das Geltungs-, Anerkennungs- und Liebesbedürfnis. Hinter allem steht der Schrei nach Anerkennung, nach letzter Geborgenheit. Sag mir doch, dass ich gut bin, dass ich was wert bin, dass ich recht bin, so wie ich bin. Die Sehnsucht nach letzter Annahme, nach letzter, tiefster Geborgenheit, nach eigenem Wert, die treibt uns an zu immer neuen Höchstleistungen. Und wir sehen es in vielen Sportkarrieren, da kann man es an überspitzten Dingen kann man es am besten zeigen, wie viele erfolgreiche Sportler fallen einfach in ein Loch. Wenn die Ebene, die Plattform der Anerkennung plötzlich weg ist. Und die Folgen, die kennen wir. Der Druck zerstört die guten Vorsätze. Und da laufen Dinge ab, die wir gar nicht mehr in der Hand haben. Das sind biochemische Abläufe, wo einfach zuerst das Denken ausgeschaltet wird. Fliehen, wie unsere Vorfahren, das können wir nicht mehr. Ich muss am Schreibtisch aushalten, ich kann nicht einfach abhauen vor dem Büffel, der da kommt. Und es wird einfach mein Verhalten, die Richtung, in die ich eigentlich gehen wollte, verändern. Der Druck verändert meine guten Vorsätze und wirft mich auf mich selbst zurück. Das führt dann dazu, dass der Ehemann heimkommt nach einem stressigen Arbeitstag. Die Frau hat wunderbar gekocht und er verschlingt's. Die Frau sagt, hat es dir geschmeckt? Wie, habe ich schon gegessen? Also alles hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Und am dramatischsten ist die Tatsache, dass ich im Stress nicht mehr zuhören kann. Das, was mich eigentlich zum Partner macht, auch in dem Gespräch zwischen Gott und mir, kann ich nicht mehr hören. Ich bin auf mich selbst geworfen. Und das lässt uns fragen, wie können wir Antworten finden, dass der Stress wirklich nachlässt. Ich habe Ihnen eine ganz provozierende Frage mitgebracht. Können Sie sich vorstellen, dass Jesus Stress hatte? Er hätte Stress haben können. Wenn Sie sich mit dem Leben Jesu ein bisschen befassen, Jesus sagt von sich selbst, Des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen könnte. Er lebte in Galiläa im Norden, wo König Herodes Antipas König war. Und aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, dass er ständig Acht haben musste, weil Herodes hinter ihm her war. Er war ständig innerlich auf dem Absprung in das Gebiet des heutigen Golan, wo sein Halbbruder Herodes Philippus König war, um sich dem Zugriff von Herodes Antipas zu entziehen. Herodes Antipas war ja dann auch der König, der in der jetzt beginnenden Karwoche in Jerusalem die große Rolle gespielt hat, von dem es heißt, er wollte gerne Jesus sehen, er wollte gerne sehen, dass er ein Wunder tut. Das war dieser Herodes Antipas, der König von Galiläa. Jesus musste jeden Tag damit rechnen, fliehen zu müssen. Und seine eigene Familie, seine eigenen Geschwister sagten von ihm, er sei von Sinnen. Muss man sich mal vorstellen. Er sei von Sinnen. In diesem Umfeld lebt Jesus und er hätte Stress haben können. Aber der große Unterschied und die große Entspannung im Leben Jesu liegt darin, dass er einen Vater im Himmel hat. Im Johannesevangelium kommt 107 Mal das Wort Vater vor. Und das Geheimnis ist ein doppeltes. Wo wir alle Verantwortung auf uns ziehen und meinen, von uns hängt alles ab, wusste er die letzte Verantwortung komplett beim Vater. Unsere Kirchenväter haben gesagt, er war wahrer Mensch. Und an der Stelle wird es am deutlichsten. Er war wahrer Mensch, indem er den Vater Vater sein ließ. Indem er alles von ihm erwartete. Er sagt in Johannes 8, Vers 26, aber der, der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein. Denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Menschsein heißt, Gott Gott sein lassen und selbst wieder Kind werden. Kind sein heißt, alles vom Vater erwarten. Und das Verrückte ist, der Vater tut es ja auch. Im Römerbrief sagt Paulus mal, wie wird er uns mit ihm, mit Christus, nicht alles schenken. Dein und mein ganzes Rennen nach Anerkennung, nach irgendwelchen Plattformen immer neuer Art, auf denen wir uns präsentieren, was uns Stress macht, das können wir uns schenken. Wir sind schon geliebt. Einen wunderbaren Satz von Martin Luther zur Auslegung vom Psalm 5, der heißt, deshalb, ich glaube, ich habe ihn mitgebracht. Ja. Da sagt Luther, deshalb ist Jesus Mensch geworden, damit er aus stolzen, unglücklichen Göttern wieder wahre Menschen mache. Ich möchte es umdeuten auf unser Thema. Deshalb ist Jesus Mensch geworden, damit er aus gestressten Göttern wieder wahre Menschen mache. Das korrespondiert. Das Thema. Stolz macht unglücklich. Und Jesus hat uns das wahre Menschsein wiedergebracht. Gott, Gott sein lassen. Das ist das Thema des ersten Gebotes. Ich bin doch der Herr, dein Gott. Ich bin's doch. Ich bin es doch, der für dich sorgt. Paul Gerhardt sagt es in einem Lied so: Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Mit Blick auf unser Thema heißt es: Entspanne dich, öffne die Faust, die alles festhält. Lass los, lass den Vater sorgen. Und damit ist die Grundbeziehung wiederhergestellt. Das ist nämlich genau das, was die Bibel mit Glauben beschreibt. Der zweite Grund: Jesus war sich nicht nur bewusst, dass die letzte Verantwortung beim Vater liegt. Er war sich auch der vollkommenen, voraussetzungslosen und ewigen Liebe des Vaters bewusst und gewiss. Alle Annahme, alle Barmherzigkeit, alle Treue des Vaters ruhten auf ihm. In Johannes 17, 24 sagt er: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und es heißt, Jesus, der Sohn, war geliebt vom Vater, bevor er treu sein konnte, bevor er geglaubt hat, bevor er gehorsam war. Und aus dieser ewigen, aus dieser grundlosen Liebe konnte er frei handeln. Er wusste, nichts wird mich aus dieser Liebe reißen, die vor aller Ewigkeit schon da war, bevor ich Voraussetzungen bieten konnte. Er war sich der vollkommenen, voraussetzungslosen Liebe des Vaters bewusst und er wusste, ich muss sie mir nicht erdienen. Und jetzt auf diesem Fundament konnte er Schritte tun. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wir kommen zum Schluss. Wir dürfen also alle letzte Verantwortung getrost abgeben. Das macht uns frei zum fröhlichen und getrosten Schaffen, das auch mal daneben gehen darf. Es ist nicht so schlimm, wenn was daneben geht. Oder ist Ihr Kind nicht mehr Ihr Kind, wenn es dem Nachbarn mal die Scheibe anschmeißt? Alle unsere Sehnsüchte nach Geltung, nach Anerkennung, nach Liebe schüren den Stress. Wir haben Angst um uns selbst, um unser Durchkommen. Wir dürfen lernen, in der Liebe Gottes, die ewige Liebe ist, zur Ruhe zu kommen, zum Frieden zu kommen. Es ist so, wie wenn Sie in eine Klausur gehen. Und vor Klausuren sind vielleicht auch noch ein paar Abiturienten da, die jetzt gerade Abitur gemacht haben. Vor Klausuren haben wir Angst. Im Glauben, bei unserem Herrn, da ist es so, wie wenn du in die Klausur gehst und die Note steht schon vorher fest. Es ist so, dass wir alle an der Klausur unseres Lebens noch schreiben. Aber die Versetzung in die nächste Klasse, die ist schon geregelt. Paulus schreibt mal, dass Gott uns in Christus versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist unsere Klassenversetzung. Wir sind angekommen. Wir sind angekommen bei dem Herrn und Heiland, der uns mit sich nimmt in die nächste Klasse. Und die nächste Klasse heißt ewige Liebe, ewiger Friede, ewiges Angekommensein in der Gemeinschaft, im Gespräch mit unserem Herrn und unter uns als seinen Kindern. Ich wünsche Ihnen einen stressfreien Sonntag und eine stressfreie Woche. Amen.